Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute den Sabbattag mit euch verbringen kann. Ich freue mich immer, wenn ich in dieser Gemeinde predigen darf und überhaupt, wenn ich hier sein darf. Ich freue mich, dass ich so viele bekannte Gesichter sehe. Weniger freue ich mich, dass manche von den bekannten Gesichtern ich nicht mehr sehe. Umso mehr freue ich mich, dass es immer mehr Gesichter gibt es, die ich nicht kenne. Das bedeutet, die Gemeinde lebt und es gibt neue Leute, die kommen. Und für all die, die mich nicht kennen, also ich hatte den Vorrecht, Mitglied dieser Gemeinde zu sein zwischen 2007 und 2011 und seitdem lebe ich in der Nähe von Nürnberg. Aber immerhin, das ist meine erste Gemeinde, seitdem ich nach Deutschland gekommen bin und ich freue mich immer, wenn ich den Sabbat mit euch verbringen kann. Worte aus dem Mund Gottes. Ihr Lieben, wir stehen am Anfang einer Gebetswoche und wir werden in dieser Woche uns intensiver mit dem Thema Gebet beschäftigen. Wir werden auch hoffentlich auch intensiver beten und wir hoffen auch und wir glauben, dass wenn wir beten, Gott zuhört und antwortet. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise, mit uns wird das passieren, was wir sagen, wir hören die Stimme Gottes. Vielleicht hören wir jetzt tatsächlich keine Stimme, Gott kann zu uns auf verschiedenste Art und Weisen sprechen. Dabei gibt es zu bedenken, dass wir in einer sehr besonderen Zeit leben. Von dieser Zeit erzählt Jesus seine Jünger und er bereitet sie darauf vor, in Matthäus 24, diese eschatologische Predigt. Und ab Vers 10, Matthäus 24, ab Vers 10, Jesus erwähnt verschiedene Versuchungen, die auf uns zukommen werden. Und er sagt, diese Versuchungen werden nicht nur ab und zu kommen, ein-, zweimal kommen, sondern die werden ständig kommen. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir den Matthäus Kapitel 24 und dort Vers 13 aufschlagt, Matthäus 24, Vers 13. Wer aber, sagt Jesus, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet. Wir kennen diesen Vers sehr gut alle. Dieser Vers aber expliziert, dass die Versuchungen, die werden wie lange andauern? Auch bis ans Ende. Denn wenn die Versuchungen schon vorher aufhören würden, dann brauche ich auch nicht mehr ausharren. Also ich muss immer dann ausharren, wenn ich eine Versuchung ausgesetzt werden kann. Es bedeutet aber auch, dass ich eine Versuchung standhaft mit Gottes Hilfe gemeistert habe. Das bedeutet, es ist keine Garantie, dass ich bei der nächsten Versuchung nicht doch reinfallen werde. Und die Bibel ist voll mit Beispielen von Menschen, die einmal gut an Gottes Seite gehalten haben und dann sich plötzlich an der gegnerischen Seite begeben haben. Wichtig ist also, bis ans Ende auszuharren. Die Gefahren werden nicht abnehmen, sondern zunehmen. Und davon spricht auch Petrus. Petrus sagt nämlich, dass der Teufel lässt nicht davon Fallstricken. Wie sagt er? Brüllender Löwe, der versucht uns immer zu umschlingen und geht immer um uns herum. Also wir müssen immer vorsichtig sein. Wo ist das Gefahr für uns, die Menschen, die hier in der Adventgemeinde sind, Samstag früh, sich eine Predigt anhören, an Gebete teilnehmen, an der Gebetswoche teilnehmen? Eine Gefahr ist, dass wir irgendwann mal eine Arroganz entwickeln. Wir sind das Volk Gottes, wir sind die Freunde Gottes, wir kennen die Stimme Gottes und plötzlich werden wir nicht so aufmerksam, wie Gott zu uns spricht. Und davon erzählt die Geschichte in der heutigen Predigt. Wir werden uns eine Person aus dem Alten Testament anschauen. Wer mich so kennt, der weiß, ich predige sehr gerne mit Geschichten aus dem Alten Testament. Ich finde es so faszinierend, wie Gott damals gewirkt hat. Und wir nehmen uns einen gottesfürchtigen König namens Josia. Josia war eigentlich der letzte unabhängige König Israels, Judas. Zu seiner Zeit, Israel hat schon aufgehört zu existieren, wurde von dem Assyrer eingenommen und erobert. Die Geschichte, also die Umstände, wo Josia regiert hat, vor ihm gab es ein paar Könige, die alle nicht gottesfürchtig waren. Josia übrigens kam als eine Strafe fürs Volk Israel. Gott hat sie gewarnt, dass wenn sie sich von ihm abwandten, hat er gesagt, Kinder werden über dich regieren. Und wisst ihr, mit wie vielen Jahren Josia zu König geworden ist? Mit 8. Aber sehr jung. So dass der biblische Bericht von ihm sagt, als er noch ein Knabe war. Und ich habe den Eindruck, die Bibel macht das auch, der Bibelschreiber macht das nicht umsonst. Er sagt, als er noch ein Knabe war und nutzt das Wort Knabe genauso, wie Gott sie gewarnt hat. Knaben werden über euch regieren. Aber irgendwie, Gott wendet diese Strafe in einem Glück für das Volk Israel, denn, also, wenn das der letzte König ist, ihr könnt euch vorstellen, wir lesen jetzt in 2. Könige, also ziemlich spät in dem Buch von Königen, und dieselbe Geschichte gibt es auch beschrieben in 2. Chroniker. Also 2. Könige 22 und 23 und 2. Chroniker 34 und 35, wir lesen jetzt den Bericht nach dem 2. Chroniker. Also, ich gehe jetzt zurück zum 2. Chroniker, Kapitel 34. Und da steht, dass der Josia mit 8 Jahren König geworden ist. 2. Chronik, 34. Und ich lese jetzt hier den Vers 3. Denn im 8. Jahr seiner Königherrschaft, also da war er schon 16 Jahre alt, und steht hier, als er noch Knabe war, und jetzt steht hier was sehr Ermutigendes, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr, also noch ein paar Jahre später, fing er an, Juda und Jerusalem von dem Höhen und dem Aschere Standbildern und geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Gott wendet noch einmal, zum wiederholten Mal, das Unglück und das Unheil, was er versprochen hat, das über Juda kommt, in einem Glück, in dem der König anfängt, Gott zu suchen. Und Gott gibt ihm Frieden. Zu dem Zeitpunkt, jeder König führt Kriege, jeder einzelne König. Und die Kriege fallen nicht immer sehr gut für Israel. Das, die Zeiten von David und seinem Heeresführer Joab, die sind schon längst vorbei. Alle anderen, also Israel und Juda, sind abgeschwächt. Nicht alle Kriege fallen positiv für die aus. Und jetzt kommt ein Kind zu regieren, der aber Gott sucht. Fing an, Gott seines Vaters zu suchen. Fing an, Jerusalem zu reinigen. Und das ist sehr interessant, die Regierung von Josia verläuft ohne Krieg. Das ist wirklich sehr interessant. Krieg, Krieg, Krieg und plötzlich kein Krieg mehr. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich jeder von dem Nachbarnkönig sich denken könnte, jetzt ist aber der, die günstige Angelegenheit. Die haben ein Kind, der über sie regiert. Jetzt kann man zuschlagen. Jetzt ist Schnäppchenjagd. Aber nein, sowas passiert nicht. Ich überspringe so ein paar Verse und ich lese jetzt Vers 19. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider, denn die Worte des Gesetzes, das war ein vergessenes Wort. Keiner hat das Gesetz schon Jahrzehnten lang gelesen. Joas hat es nie gehört als Kind. Sein Vater hat es nicht gekannt. Und jetzt auf einmal zerreißt seine Kleider. Josia demütigt sich vor dem Herrn. Und dann, ein paar Verse weiter, er beschließt irgendwelche Reformen. Und im Vers 31, derselben Kapitel, lesen wir, Der König aber trat auf das Podium und machte einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, seine Zeugnisse, seine Satzungen befolgen werden und so weiter und so weiter und so weiter von ganzer Seele und die Worte des Bundes zu tun, die in diesem Buch geschrieben stehen. Übrigens, dem Vater von Joas wurde verheißen, Gott wird das Volk Juda auslöschen. Die werden vertilgt, die werden in Gefangenschaft geführt. Jetzt kommt es aber, Josia, er sucht Gott und es gibt kein Anzeichen von Gefangenschaft, kein Anzeichen von irgendeinem Feind. Als Gott sagt, okay, es gibt der letzte Strahl der Hoffnung, der letzte, der sich hier jetzt für die gute Sache einsetzt. Jetzt, vielleicht kann man noch das ganze Volk Judas sanieren. Ihr Lieben, manchmal wir denken an Gott, an den Gott des Alten Testaments, als ein Gott, der Gott der Rache, der Vergeltung und so weiter ist, aber eigentlich ist ein Gott der Gnade. Genauso, wie wir ihn auch im Neuen Testament kennen. Gott duldet und duldet und duldet und sagt, okay, es gibt nochmal eine Chance für Juda. Und dann feiert er auch noch Passafest und Passafest sollte man jedes Jahr feiern. Es gibt Theologen, die der Meinung sind, Passafest wurde seit der Zeit von Hiskia bis Jos kein einziges Mal gefeiert und das sollen über 100, 120 Jahre gewesen sein. Also schon sehr, 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 sehr lange Zeit. Dann geht Josia zu den Propheten und fragt, wie es ist mit uns, wie meint Gott mit uns. Und der hört eine sehr ernsthafte Botschaft. Gott ist zornig. Also sozusagen, ihr seid schon fast die letzte Generation. Und sie sagt ihm, du hast dich aber demütig vor dem Herrn, deswegen Gott wird zu deinen Tagen diesen Unheil nicht zukommen lassen, sondern nach dir wird es kommen. Ihr Lieben, aber Gott hat gesagt, auch dem Manasse, nach dir kommt der Unheil. Gott sagt allen, nach dir kommt der Unheil. Dann kommt einer, der gottesfürchtig ist und Gott sagt, okay, der Unheil verlängert sich. Gott gibt ihm noch Auszeit. Man hätte sich vorstellen können, das ist jetzt Spekulation, aber hätte der Sohn Josia auch Gott gefolgt, hätte Gott noch einmal eine Stündung gegeben. Und vielleicht noch einmal eine. Und irgendwann hätte sie die Kurve auch gekriegt. Es passiert aber etwas sehr Interessantes. Josia bleibt Gott sein ganzes Leben treu. Es gibt aber eine Kleinigkeit und diese eine Kleinigkeit eigentlich wendet die Geschichte Israels zum Bösen. Und zwar, ich lese jetzt im nächsten Kapitel, Vers 20, also Kapitel 35, 2. Chroniker 35, Vers 20. Nach all dem, was als Josia das Haus des Herrn wiederhergestellt hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um bei Karkemisch am Euphrat eine Schlacht zu liefern. Also hier ist wirklich eine Schlagewende in der Geschichte. Bis jetzt geht es um Josia und jetzt plötzlich irgendein König, der in Schlacht zieht. Übrigens, es steht hier nicht, dass er in Schlacht gegen Josia gezogen ist. Der zog einfach auf, um irgendeinen Schlag zu liefern. Und Josia zog aus ihm entgegen. Und jetzt hier sehr interessant. Jener aber, also der König, sandte, also König Necho, Pharao Necho, sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu schaffen, du König von Juda? Ihr Lieben, Josia hat bis jetzt keinen einzigen Krieg führen müssen. Und es scheint so, als ob dieser König sagt, ich habe mit dir nichts zu tun. Kehr wieder zurück. Du hast deine Reformen angefangen. Kehr wieder zurück. Was suchst du mit mir? Warum mischst du dich hier ein? Das ist weder an deine Grenze, noch betrifft dich irgendwie. Was hast du hier zu suchen? Es kommt noch dicker. Nicht gegen dich ziehe ich heute, sondern gegen ein Haus, das mit mir im Krieg liegt. Und Gott hat gesagt, ich solle eilen. Hören wir richtig? Der ägyptische König hat von Gott einen Auftrag bekommen. Der gottlose König, weil Ägypten war immer so ein Sinnbild für das Gottlose. Ägypten war der Erzfeind Israels, wenn man so will. Ägypten war das Land, wo Gott sie herausgeführt hat. Jetzt, Gottes Mann zieht im Krieg gegen den ägyptischen König und der ägyptische König sagt ihm, hey, ich habe auch eine Botschaft von Gott bekommen. Und diese Botschaft ist, ich soll irgendwo hingehen und du stellst dich jetzt hier auf meinen Weg. Geh weg, ich weiß, du bist auch Knecht Gottes. Und dieser Gott hat mir etwas gesagt. Ich will jetzt nicht mit dem Knecht, diesem Gott, mich in Streit begeben. Sehr interessant. Lass ab von Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verderbe. Was für eine Warnung spricht hier eigentlich der gottlose König an dem gottesfürchtigen König. Aber Josia wandte sein Angesicht nicht von ihm, sondern verkleidete sich, um mit ihm zu kämpfen und hörte nicht auf die Worte Nechos. Und das ist jetzt hier, das ist der Narrator, der hier zu uns erzählt, der dieses Buch erfasst hat, sagt, hörte nicht auf die Worte Nechos, die aus dem Munde Gottes kamen, sondern zog zum Kampf auf die Ebene bei Megiddo. Und da wird Josia getötet und somit auch eigentlich also der letzte unabhängige König. Alle weiteren Könige waren irgendwie untertan dem König von Babylon. Es war eigentlich keine Gefahr für die Juden. Und alles kam so ein bisschen schleichend. Der Krieg, den der Pharao Necho führen sollte, war gegen Assyrien. Und wir können die Parallelstelle, jetzt lese ich sie nicht, aus 2. Könige 23. Dort ist beschrieben, dass der Necho kämpft gegen Assyrien. Und jetzt eine Vermutung. Assyrien war das Volk, das die 10 Stämme Israels erobert hat. Assyrien hat zweimal erfolglos gegen Juda gekämpft. Vermutlich wollte Assyrien noch einmal gegen Juda kämpfen. Und Gott sagt, okay, jetzt schicke ich aber den König von Ägypten nachkämpfen, damit in Juda die geistliche Reform weitergehen kann. Interessant ist hier sowieso Folgendes, dass die Worte Pharaos kamen aus dem Mund Gottes. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo wir zu viele Informationen haben. Zu viel. Einer hat allerdings gesagt, wir sind die bestinformierte Gesellschaft, die an Ignoranz sterben wird. Also, und wir sind schon sehr wählerisch, welche Quellen wir glauben, welche Quellen wir nicht glauben. Und vor allem bei uns in der Adventgemeinde, wir wissen auch ganz genau, wer unsere Feinde sind, wer unsere Freunde sind. Und ich frage mich, wer von uns würde glauben, dass das Wort Gottes zu mir aus dem Mund eines katholischen Pfarrers kommen könnte? Weil wir haben auch unsere Erzfeinde. Wir haben sie identifiziert, genannt und daran halten wir uns. Und der Erzfeind von Josia war dieser Pharao Necho. Aber die Worte des Herrn kamen zu Josia genau durch diesen Pharao Necho. Warum das so geschehen ist, wissen wir nicht. Vermutlich hatte er vergessen, diesmal wieder die Propheten Hulda zu suchen und zu fragen, okay, soll ich reinziehen, soll ich hinaufziehen, soll ich nicht? Das hat David immer gemacht. Er ist immer zum Propheten gegangen, soll ich ziehen oder soll ich nicht? Und der Prophet hat einmal gesagt, ja, du ziehst hin. Das andere Mal hat gesagt, jetzt du versteckst dich und lauerst da und so wirst du sie besiegen. Und manchmal sagt er, jetzt mach's gar nicht. Wir wissen es nicht, aber auf alle Fälle, Josia hat ein Wort von Gott empfangen dürfen durch das Mund des König Necho von Ägypten. Er hörte auf die Worte Nechos, die aus dem Mund Gottes kamen. Übrigens, ein Kapitel später, im Kapitel 36, geht es um den Sohn von Josia. Und da wird mit dem genau gleichen Wortlaut erzählt, dass, ich lese den Vers 12, sie aber verspotteten die Boten Gottes, und hier geht es um Jeremia, und verachten seine Worte und verlachten seine Propheten, also Jeremia, bis der Zorn des Herrn über das Volk so hoch stieg, dass keine Hoffnung mehr möglich war. Wisst ihr, als ob der Bibelschreiber hier absichtlich die gleiche Wortlaut nimmt, die Worte, die aus dem Mund Gottes kommen. Einmal durch den Propheten und ein anderes Mal, wenn es so sein soll, durch den Feind. Übrigens, wenn für uns das ein neues Konzept ist, dass Gott seine Worte in den Mund seines Feindes legt oder das Wort überhaupt seine Feinde zu seine Knechte macht, das ist nichts Neues. Im Buch Jesaja und im Buch Jeremia wird Nebukadnezar mehrmals mein Knecht Nebukadnezar. Ich werde mein Knecht Nebukadnezar über euch schicken. Und dabei ist Nebukadnezar, der weiß noch gar nichts von Gott. Also es werden noch Jahre gehen, und dann wird er diese goldene Statue aufmachen, wo er sagt, ich bin der Gott. Dann wird er den Feuer brennen lassen für die drei jungen Männer und dann sagen wird, wer ist dieser Gott, der euch retten kann? Dann wird er noch einmal sagen, ist nicht großartig dieser Babylon, den ich mit meiner Kraft gemacht habe? Das ist dieses Nebukadnezar. Ganz in späteren Jahren bekehrt er sich zu Gott. Aber zum Zeitpunkt, wo Gott ihn verknechtet hat, um Israel zu bestrafen, war er nicht der Freund Gottes. Gott kann auch seine Feinde nutzen, um sein Werk zu vollenden. Gott kann auch seine Feinde, so wie wir es hier sehen, nutzen, um ein Wort an seine Knechte auszurichten. Und hier stellt sich die Frage, wer sind überhaupt die Knechte Gottes? Sind es nur die, die ihm folgen und gehorsam sind? Warum hat sich Josia überhaupt in diesen fremden Konflikt eingemischt? Seine Aufgabe war vielmehr, die geistlichen Reformen weiterzuführen. Dafür hat er auch die Bestätigung von dem Propheten bekommen, dass er daran weitermachen soll. Höre auf, gegen Gott zu kämpfen. Hat vielleicht dieser Mann sich mit seinen Plänen auf den Weg Gottes gestellt? Kann sein, dass ich es mal gut meine und trotzdem mein Vorhaben gegen die Pläne Gottes sind? Von welchen Gefahren sind wir ausgesetzt? Wir, die Kinder Gottes, die geistlichen Christen, die wirklich eifrig nach Wort Gottes suchen. In welche Gefahren sind wir ausgesetzt, wenn wir Tapferkeit anstatt Vorsicht zeigen? Wenn wir Hochmut anstatt Demut zeigen? Hier, einer demonstriert eine falsche Tugend, Tapferkeit. Könnte uns das auch passieren, dass wir denken, okay, das ist eine gute Charaktereigenschaft, die muss ich jetzt zeigen. Jetzt muss ich für das und das kämpfen und dass sich plötzlich herausstellt, das ist nicht Gottes Kampf. Nicht nur das, wir kämpfen gegen Gott. Wozu sind wir bereit, unsere Kräfte einzusetzen? Gibt es Ideen in unserer Gesellschaft, die wir gerne verfolgen würden, die einfach nicht unser Kampf sind? Aber wir sind der Meinung, aus adventistischer Sicht etwas sagen zu müssen. Wie ernsthaft überprüfe ich, bevor ich irgendwo mich aufmache, ob diese Gedanken im Einklang mit Gottes Plan für mich sind. Mache ich das? Wir können uns oft fragen, ob wir die Worte, die wir hören, von Gott kommen. Und das war tatsächlich, es ist sehr verführerisch. Es spricht der Feind Gottes. Jeder kann mir sagen, ich habe von Gott ein Wort bekommen. Ich frage mich, wie ich reagieren würde. Vermutlich würde ich genauso wie Josia sagen, zu dir kann der Herr nicht sprechen. Bin ich bereit zu sagen, okay, irgendeiner, auch wenn das eine Anmaßung ist, vermutet, aus dem Mund Gottes zu sprechen, zu mir. Bin ich dann bereit zu sagen, okay, ich muss das überprüfen. Ich gehe das überprüfen. Ich glaube, wäre Josia umgedreht und gesagt, okay, ein bisschen zu spät, aber besser später als nie. Wir gehen jetzt wieder zu der Prophetin und wir fragen, was wir tun sollen. Gott hätte ihm schon noch einmal die Bestätigung gegeben. So und so, ich habe es gemacht. Nicht anders. Gehen wir manchmal so Risiken, ohne Gott zuerst befragt zu haben. Lohnt es sich, diese Risiken einzugehen? Wir laufen eben die Gefahr, dass wir die Warnungen des Feindes ignorieren, weil sie eben von dem Feind kommen. Wir laufen aber auch die Gefahr, die Warnungen von jemandem zu ignorieren, den wir nicht so geistlich einschätzen, wie wir uns selbst. Ich bin geistlicher als er. Ich weiß es besser. Und das ist die zweite Gefahr. Die eine ist, unnötige Tapferkeit zu zeigen. Die andere ist, geistliche Arroganz zu zeigen. Ich weiß nicht, von welcher von diesen zwei Plagen Josia eben geplagt worden ist. Ich weiß nicht, ob es zu viel Tapferkeit war oder zu viel Arroganz. Aber auf alle Fälle, er hat etwas gehört und hat es nicht geachtet. Ich bin der Mann Gottes. Ich kann das. Gott wird mit mir sein. Wie können wir uns davon bewahren? Wir kennen den Vers, alles prüfet, das Gute behaltet. Hätte sich auch Josia daran gehalten. Wir sollen auch beten, hat Jesus gesagt, in Matthäus 6, Vers 13, führe uns nicht in Versuchung. Wir sollen immer bestrebt sein, dass Gott uns das erspart, dass wir in solche Versuchungen kommen. Sollten sie aber dennoch kommen, die Frage bleibt offen. Wir müssen immer uns bewusst sein, was ist unser Kampf. Letztendlich, selbst wenn Josia Gott nicht befragt hätte, hätte sich denken können, okay, das ist ein Kampf, das ist der Kampffeld, hat nichts mit meinem Land zu tun, das geht an mir vorbei, ich kann das lassen und mich um was Wesentliches konzentrieren. Was ist unser Kampf? Sind wir uns bewusst, was unser Kampf ist? Nicht alles, was in der Gesellschaft unrund läuft, ist etwas, was wir retten müssen. Gott hat uns berufen, falls wir es vergessen haben, Matthäus 28:20, geht hin, macht alle Menschen, also predigt in aller Welt, macht die Leute zu Jüngern. Was ist unser Kampf? Alles prüfen. 1. Thessaloniker 5,21. Und das dritte ist, wir sollen uns immer überprüfen. Bin ich geplagt von geistlicher Arroganz? Schätze ich mich in mein geistliches Leben den anderen überlegen? Und wenn wir merken, okay, ich bete mehr als er, ich bin ein geistlicherer Christ als er, dann soll bei uns sofort die rote Lampe leuchten. Es könnte sein, dass wir uns in eine sehr große Gefahr begeben. Denn Gott spricht zu seinen Knechten auf viele Arten und Weisen. Und wenn es nicht anders geht, auch durch den Feind. Letztendlich, Pharao Necho war der Letzte, der Josia stoppen könnte auf seinem Weg. Offensichtlich, Josia hat keinen Halt gemacht bei der Prophetin, hat vielleicht auch vergessen, vorher zu beten und Gott zu befragen, ist einfach rausgezogen. Gott hat die letzte Gelegenheit genutzt, aber er hat auch nicht da Halt gemacht. Vielleicht war es Arroganz, vielleicht war es zu viel Tapferkeit. Möge Gott uns segnen, dass wir immer alles prüfen mögen und das Gute behalten mögen. Amen. Unser himmlischer Vater, Wir danken dir für diese Worte, die du für uns gelassen hast. Ich danke dir für diese Geschichte. Ich danke dir, dass du die Helden in der Bibel so beschrieben lassen hast, wie sie wirklich waren. Ich danke dir, dass wir aus den Fehlern von diesen Menschen lernen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir immer auf dein Wort, ein offenes Ohr für dein Wort haben, egal woher das kommt. Ich möchte dich bitten, dass du von uns die geistliche Arroganz nimmst, dass wir bereit sind zu überprüfen, wenn etwas womöglich von dir kommt, ob das von dir ist und was dein Wille für unser Leben ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Weisheit schenkst, dass wir keine unnötige Tapferkeit zeigen, keine unnötige Energie verschwenden in Kriege, die nicht dein Krieg sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest dabei, dein Werk zu vollenden, den du für uns vorgesehen hast. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir hier sind, alle zusammen, und ich möchte dich bitten, dass du so machst, dass keiner von uns fällt, wenn du eines Tages wiederkommst. Ich danke dir für den Sabbattag und bitte segne du ihn. Sei überall auf dieser Welt, wo heute dein Name gepriesen wird und das Evangelium gepredigt wird. Sei mit all diejenigen, die krank sind, die Krieg leiden müssen. Sei auch mit denjenigen, die dir den Rücken gekehrt haben. Geh du ihnen besonders nach und hol sie wieder zu dir. Lieber Herr Jesus, wir freuen uns, dass du bald wiederkommst. In deinem Namen haben wir gebetet. Amen.